Wir suchen ja auch immer noch Maskottchen.
Sehr schön. Gibt's da schon Ideen?
Nicht so richtig.
Anscheinend den Parasaurolophus.
Ja.
Ich glaube, Rosa hätte gern einen Baseballschläger.
Ja, anthropomorphe Baseballschläger ist schon. Kommt.
Hätte auf jeden Fall eine Strahlkraft.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hallo zu einer weiteren Folge Behind Board Games. Es bleibt derzeit eine Solo-Show von mir, zumindest Solo, was die Moderation angeht. Christian ist aber auch ganz bald wieder zu hören. Das verspreche ich euch jetzt hier und hoch und heilig quasi. Ich weiß nämlich, dass er demnächst was aufnimmt. Das heißt, den hört ihr demnächst auch mal wieder mit Gästen. Da ich natürlich ein geselliger Mensch bin und Christian ganz, ganz doll vermisse, und ich natürlich auch nicht alleine über Themen reden möchte, habe ich mir zumindest heute wieder Gäste eingeladen, und zwar zwei an der Zahl. Ich begrüße erstmal eine altbekannte Stimme aus diesem Podcast, wobei es diesmal halt nicht um prähistorisch Echsen gehen soll, aka Dinosaurier, sondern um ganz andere wichtige Themen. Hallo Jule.
Hallo, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich hatte es ja schon angekündigt in unserer Folge mit Christoph zusammen, dass wir gerne eine Folge über dein Nebenprojekt machen möchten. Aber dafür bist du auch heute nicht alleine da, denn ich habe noch einen weiteren Gast. Das ist nämlich Rosa. Hallo Rosa.
Hi, hi. Schön hier zu sein. Auch wenn ich es fast ein wenig unverschämt bin. Ich glaube, das erste Podcast, wo Jule schon öfter da war als ich.
Oh, wow.
Ich war noch nie bei euch. Ich bin fast wenig beleidigt jetzt.
Oh nein, das wollte ich nicht. Also wenn du noch Themen hast, wir können gerne noch mal einen Termin vereinbaren. Wir hören dich ganz, ganz gerne hier. Ja, also wer Jule und Rosa nicht kennt, Jule, Autorin, war bei mir in der Folge zu wissenschaftlichen Themen eigentlich in Brettspielen. Autorin vom neuesten Dino-Klassiker Fossilium. Und Rosa, soweit ich das weiß, ich weiß nicht, wofür du genau zuständig warst, ehrlich gesagt, da bin ich einfach irgendwie schlecht informiert. Ich weiß, dass ich dich sehr, sehr häufig bei Frosted Games Tresen oder irgendwo rumwuseln gesehen habe, wenn du Messestände irgendwie versucht hast zu organisieren.
Ja, genau. Ich war bei Frosted Games und habe da quasi alles gemacht, was irgendwie ein bisschen mit Marketing zu tun hat. Also ich habe unsere Messeauftritte gemacht und unsere ganzen Internetauftritte und die Pressearbeit bei Frosted Games auch.
Genau. Und jetzt hast du quasi ein neues Projekt, würde ich das jetzt mal nennen. Denn wir wollen heute zu dritt über Flintastisch reden, euren Verein, den ihr gegründet habt. Und das wichtige Thema Sexismus, Repräsentation und in gewisser Weise vielleicht auch einen notwendigen Wandel und ein Umdenken in der Brettspielbranche, würde ich das jetzt mal grob umschreiben. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz einen Disclaimer geben. Erstens an alle Zuhörenden. Das Thema ist für jeden höchst persönlich. Jeder hat Erfahrungen. Es gibt Zahlen, wie viele Menschen von sexualisierter Gewalt, aber auch von Sexismus im Alltag betroffen sind. Das heißt, heute geht es nicht um schöne Wolken hinter einem Horizont mit Regenbogen, sondern es geht auch um ernste Themen. Ich merke das selbst, dass ich angespannter bin als sonst. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie unwohl mit diesen Themen fühlt, dann fühlt euch komplett frei, Sachen zu überspringen. Ich werde Timestamps setzen, wenn euch irgendwas unangenehm ist. Wenn ihr es nicht alleine hören wollt, dann nehmt euch Freund, Freundin, Bekannte, wie auch immer. Ihr müsst das nicht allein durchstehen. Also vor allem, wenn ihr selbst vielleicht auch betroffen seid und heute vielleicht auch Sachen aufgewühlt werden. Zunächst zu dem möchte ich einmal kurz anmerken, dass ich auch Fragen stellen werde, die eventuell aus einer objektiven Sicht ein bisschen böse wirken können. Das liegt nicht daran, dass das meine Meinung ist, sondern dass es Meinungen sind, die ich gehört habe über dieses ganze Projekt. Und ich Jule und Rosa die Möglichkeit geben möchte, dazu einfach mal was zu sagen, weil Stimmen im Internet sind laut, die Antworten meistens sehr leise, weil den Leuten nicht die Möglichkeit gegeben werden, sie zu beantworten. Das erstmal so dazu. Möchtet ihr noch irgendwas anführen, bevor wir anfangen mit den ersten Fragen? Irgendwas, was euch wichtig ist? Ich sehe einen Kopfschütteln. Perfekt. Genau, dann komme ich auch direkt zur ersten Frage. Ich würde euch einfach das Wort erteilen, und zwar, ich würde mal Rosa bitten, anzufangen. Und zwar kannst du uns einmal oder den Zuhörenden erklären, was ist Flintastisch eigentlich? Ich habe da schon mit Jule drüber geredet in unserer Folge, aber nicht jeder hat die Folge vielleicht gehört oder nicht so parat. Deswegen nochmal, damit wir alle auf einem Stand sind.
Ja. Flintastisch ist ein Verein, den wir gegründet haben, wie du vorhin auch schon in der Ankündigung gesagt hast. So grob ging unser Projekt vor, weiß nicht, 15 Monaten oder so los, also Ende 2024, als Jule und ich uns da zum ersten Mal zusammengesetzt haben. Und im Endeffekt sind wir so eine Art, nicht Interessenvertretung, aber wir wollen eben dafür sorgen, dass Flinter-Personen, ich gebe euch gleich noch eine Definition, was Flinter bedeutet, in der Brettspielbranche besser repräsentiert werden, bessere Chancen haben, erfolgreich zu sein mit ihren Projekten, mit ihren Spielen, mit ihren Verlagen, was auch immer. Und gleichzeitig einfach viel Aufklärungsarbeit in der Branche wollen wir betreiben, um ja dafür zu sorgen, dass, böse gesagt, die Brettspielbranche zu anderen Kulturbereichen so ein wenig aufholen kann. Wenn wir irgendwie in die Literaturbranche oder in die Computerspielbranche sogar oder in die Theaterbranche oder die Filmbranche gucken, haben wir überall irgendwie schon viel mehr Bewusstsein dafür, was Repräsentation ist, wie wichtig Repräsentation ist, was Hürden sind, in die Branche einzusteigen und so weiter. Und da ist die Brettspielbranche noch ein kleines Stück hinterher, weil sie eben auch kleiner ist und jünger. Und da wollen wir ansetzen. Die Hauptgruppe, die wir vertreten, sind, wie gesagt, Flinter-Personen. Und Flinter ist ein sehr, sehr großer Sammelbegriff, der für alle Frauen, besonders hervorgehoben nochmal die lesbischen Frauen und dann eben intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und Artgender-Menschen steht. Im Endeffekt also alle Personen, jetzt werfe ich noch ein paar mehr Fachbegriffe quasi in die Gegend, die nicht endo-cis-männlich sind. Und endo an der Stelle bedeutet, dass sie von ihrer körperlichen und biologischen Konstruktion quasi in eines der binären Gender klar zuordnenbar sind, also zum Beispiel keine genetische Abweichung Abweichung bei den Geschlechtschromosomen besteht, aber auch irgendwie die Organe eben dementsprechend, was die Chromosomen sagen. Und cis bedeutet eben nicht trans zu sein, sondern sich dem Geschlecht zugehörig zu fühlen, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde.
Ja, vielen Dank. Erstmal, Jule, möchtest du was ergänzen oder hat Rosa alles gesagt?
Rosa hat das wie immer sehr super gesagt. Ich habe nur noch vielleicht eine Mini-Sache, dass wir auch so eine Art Watchdog sein wollen. Auch das gibt es in verschiedenen anderen Medien- und Kunstformen. Und das ist ja eine der Aufgaben von NGOs überhaupt in der Gesellschaft. Man kennt das aus zum Beispiel Umweltorganisationen, die halt schauen, okay, was macht die Politik und was kann man da kritisieren, einfach so einen Blick drauf haben. Und das ist natürlich auch etwas, diese Funktion gibt es quasi noch nicht in der Brettspielszene, da das eine übergeordnete Organisation einmal schaut, okay, was passiert da eigentlich, ist das richtig und dann halt eben auch darauf hinweisen kann auf Missstände. Das ist auch quasi eine der Aufgaben einer NGO in diesem Bereich.
Dass das Thema grundsätzlich wichtig ist, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Ich glaube auch allen Zuhörenden, dass das Thema immer wichtiger wird, weil auch viel einfach nach außen hin offen kommuniziert wird. Ich war jahrelang Tierrechtsaktivist und ich weiß, dass es schon einen Schritt braucht zu sagen, okay, ich finde etwas nicht so gut und ich tue etwas aktiv dagegen, ob jetzt Demonstration oder einen Verein zu gründen. Was war denn bei euch, oder ich fange mal bei Jule an, Jule, was war denn dein persönlicher Grund zu sagen, okay, ich setze mich mit Rosa zusammen und wir wollen diesen Verein aufbauen?
Genau, also mein persönlicher Grund waren in der Tat meine direkten Erlebnisse, die ich hatte. Ich habe das schon, natürlich, wir wachsen alle in einer Gesellschaft auf, die natürlich nicht so ist, wie wir sie gerne hätten. Es gibt Diskriminierung, es gibt Sexismus und andere Formen von Diskriminierung, das ich schon mein ganzes Leben lang erlebt habe. Als mir dann bestimmte Sachen, als ich als Akteurin in der Brettspielszene und natürlich ist das was anderes, als wenn ich da einfach als Spielende war. Da habe ich natürlich genau die gleichen Mechaniken gemerkt, die ich unangenehm fand, die mich genervt haben. Aber sobald ich als Akteurin, als Autorin in Vorschau trat, haben sich die halt nochmal multipliziert und vervielfacht. Und ich habe halt immer häufiger gemerkt in Situationen mit Verlagen, dass ich, und ich sehe halt immer genau den Gegensatz zu meinem Co-Autor Chris, mit dem ich zusammen spiele, designe und oft in Erscheinung trete, ich sehe halt oft, wie unterschiedlich wir behandelt werden und habe dann halt gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und den Peak hatte das so ein bisschen erreicht, als mein Spiel Algeing, was ein sehr komplexes Spiel ist, rausgekommen ist und ich einfach sehr viele sehr weirde Kommentare gehört habe, von wegen, dass mir nicht zugetraut wird, dass ich dieses Spiel entwickelt habe, dass ich gefragt werde, wie habe ich meinem Co-Autor Chris dabei assistiert, obwohl der Hauptanteil und die Originalidee von mir kommt und so weiter, dass es gesagt wird, es ist fake, dass ich die Autorin bin, dass ich nach meinem Ausweis gefragt werde. Also da ist so eine ganze Bandbreite, dass ich dachte, wow, das kann doch nicht wahr sein, dass halt anscheinend nur aufgrund äußerlicher Zuschreibung mir nicht zugetraut wird, so ein Spiel zu machen. Und das ist natürlich noch verstärkt worden durch Vernetzung in der Branche. In dem Moment, wo ich mit anderen Flinters in der Branche gesprochen habe und gehört habe, hey, hier gibt es ähnliche Sachen, da gibt es ähnliche Leute, die auf ihr Aussehen reduziert werden, die nicht ernst genommen werden. Und dann dachte ich, okay, das ist halt einfach ein System, eine Problematik, die viel größer ist, als es zunächst den Anschein hat, ne? Weil wir hören, also was wir sehr häufig hören, ist, es sind doch aber alle nett und das ist doch hier irgendwie unser Happy Place in der Brettspielszene. Die Welt da draußen, die ist böse. Ja, ja, aber die Brettspielwelt doch nicht. Nein, da sind doch alle nett. Und das war natürlich irgendwie ein Frust, den die Bücher noch an Rosa gewendet hat, wo wir dann auch gemerkt haben, dass wir ähnliche Ansichten haben, ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wir dachten uns, okay, jetzt drüber aufregen ist das eine, etwas Konstruktives draus machen, das wäre das Sinnvolle.
Wie war es bei dir, Rosa?
Ja, ich glaube insgesamt ganz ähnlich. Irgendwie als ich vor 5 Jahren ungefähr in die Brettspielbranche so richtig eingestiegen bin, ich war davor auch schon so am Rand tätig, aber jetzt nicht so Vollzeit wie dann ab 2021, ja, war ich in ganz vielen Bereichen, in denen ich dann aufgetreten bin und in denen ich mich bewegen musste und wo ich irgendwie mit Leuten in Kontakt gehen musste, eigentlich immer die einzige Transperson, die es da gab, und dadurch halt auch immer irgendwie ein wenig allein war, immer ein wenig anders als die anderen, so im Endeffekt. Und die meisten Leute, die ich da kennengelernt habe, waren alle super lieb und so, aber auch ganz viele, die halt nicht irgendwie wissen, was so besondere Sachen sind, auf die man vielleicht achten sollte im Umgang und so. Und neben dem auch gab es ganz einfach auch so Diskriminierungserfahrungen, die ich dabei gemacht habe. Also Leute, mit denen ich irgendwie zusammengearbeitet habe, die dann irgendwie, wo ich dann über Ecken mitbekommen habe, dass sie halt darüber im Hintergrund geredet haben und keine Ahnung. Und keine so richtig, also eher eine negative Meinung halt dazu haben. Also es sind so Dinge, die man irgendwie da mitbekommt, wo man sich auch fragt, wie arbeiten die Leute dann mit einem zusammen? Sind sie da genauso, wie sie irgendwie mit anderen Leuten zusammenarbeiten würden oder spielen da irgendwelche Sachen rein? Ganz viele Spieletreffs, auf denen ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie mich so halb wohl gefühlt habe, wo ich irgendwie auch ganz, ganz tolle Leute kennengelernt habe, aber wo es auch vorgekommen ist, dass Leute mich halt einfach misgendert haben, teilweise absichtlich, teilweise unabsichtlich, teilweise irgendwie bei der Kommunikation sich verbogen haben, um nur nicht irgendwie sie, ihr Pronomen für mich zu benutzen, sondern irgendwie von der Mensch da und so dann geredet haben. Ja, so ganz viele kleine Erfahrungen, die einfach zu sehr viel Frustration und irgendwie auch dazu geführt haben, dass ich dachte, okay, ich bin einigermaßen resilient, ich stehe irgendwie einigermaßen im Leben und so, ich kann das aushalten, ich bleib trotzdem da. Aber was ist mit Leuten, die halt irgendwie jetzt noch nicht so gefestigt sind zum Beispiel? Wie würde es denen gehen, wenn sie jetzt hier in die Brettspielbranche gehen wollen? Und ja, und da habe ich halt einfach festgestellt, dass für ganz, ganz viele davon und auch dann Leute, mit denen ich geredet habe und Leute aus meinem Umfeld so, die sind halt einmal hingegangen zu so einer Veranstaltung, haben einmal so Erfahrungen gemacht und hatten danach dann keine Lust mehr, das nochmal zu machen, aus verständlichen Gründen. Und das sind Dinge, die merkt man gar nicht, wenn man in dieser Bubble drin ist, weil die Leute, die da sind, die irgendwie alle zu einer homogenen Gruppe kommen, gehören, sind natürlich alle nett zueinander und so. Und die AußenseiterInnen-Perspektive ist dann halt irgendwie das, was fehlt. Und aus der Perspektive raus und weil es irgendwie auch zeitlich gut gepasst hat, das ist ja auch immer irgendwie ein wichtiger Faktor, hat es einfach ja sehr gut zusammengepasst, mit Jule das anzufangen. Und ich glaube, was dann für uns beide auch wichtig war, waren einfach sehr, sehr schnelle Erfolgserlebnisse, die wir hatten auf dem ersten kleinen Wegstück, was wir da gegangen sind, dass wir irgendwie eine Förderung bekommen haben, dass wir gemerkt haben, unser Spieletreff wird hier in Berlin irgendwie angenommen wie sonst noch was. So ist irgendwie ein Brettspiel-Hotspot von Berlin geworden. Und das sind alles irgendwie Dinge, die einen motivieren. Und ich glaube, neben den ganzen negativen Anreizen ist auch wichtig, irgendwie das zu sehen, so: Es gibt Leute, die sich einfach total drüber freuen, dass es uns gibt, die irgendwie mega happy sind, endlich einen Spieletreff zu haben, wo sie einfach hin können, dass unser Workshop-Programm angenommen wird, weil Leute irgendwie, weil es sehr, sehr viele Flinters gibt, die eigentlich sehr, sehr gern in die Brettspielbranche kommen würden, aber die nicht so die Zugänge dazu finden, weil es halt ganz, ganz viele so kleine Glass-Ceilings gibt. Und das für mich einfach jeden Tag irgendwie super Motivation, das zu sehen und zu spüren.
Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt angefangen mit einem Brettspieltreff in Berlin. Der war, soweit ich das recherchieren konnte, also ich habe natürlich auf eurer Seite nachgelesen, ist er offiziell für Flinter-Personen ausschließlich. Und ich komme mal mit dem ersten Argument, was man von, ja, ich möchte sie nicht über einen Kamm scheren, aber von gewissen Leuten immer wieder hört, das ist genauso exkludierend wie andere exkludierende Maßnahmen. Also die Vergleiche möchte ich nicht nennen, aber es fallen teilweise Vergleiche bei exkludierenden Maßnahmen, genauso wie bei Geschlechterquoten und so weiter und so fort. Ihr kennt diese politischen Diskussionen. Habt ihr da auch Gegenwind erfahren oder ist da nur das positive Feedback geblieben?
Also innerhalb des Treffs haben wir rein positives Feedback. Wir haben so viele Leute, die uns sagen, es ist genau das, was sie gesucht haben. Sie fühlen sich endlich so wohl, sie fühlen sich endlich angekommen. Wir haben so viele Leute, die bei anderen Spieletreffs es probiert haben und jetzt hier in Berlin und sich nicht wohlgefühlt haben, nicht klargekommen sind. Es werden uns teilweise von gruseligen Erfahrungen, die sie da gemacht haben, berichtet. Und von daher innerhalb des Treffs haben wir rein positives Feedback oder innerhalb der Community. Aber diese Vorwürfe, die du gesagt hast, die kommen natürlich hier und da auf. Nein, ich will gar nicht natürlich sagen, die kommen hier und dort auf. Um vielleicht kurz drauf zu antworten, andere Spiele, also es ist ja ein Komplementärangebot. Es ist ja, heißt ja nicht, dass wir alle Spieletreffs dieser Welt nur noch für Flinters sind. Aber man muss halt schauen, dass es sehr viele Spieletreffs gibt. Ich denke da zum Beispiel, als ich in Berlin angekommen bin, war ich bei einem Magic-Treff. Der war de facto Endo-Cis-Männer only. Ich war damals, es gab vielleicht ein oder zwei Flinter-Personen. Als ich kam, war ich meistens die einzige Flinter-Person von 50 Leuten, wohlgemerkt. Es war eine sehr weirde Erfahrung. Ein Drittel dachte, ich bin lost und ich bringe das Essen für meinen Partner. Das andere Drittel hat irgendwie dumme Sprüche mitgemacht und das letzte Drittel dachte, ich verstehe mein eigenes Magic-Deck nicht. Das war keine sehr angenehme Erfahrung da. Schlussendlich war ich nach 5-mal nicht, bin ich wieder gegangen. Das heißt aber, dass die nächste Flinter-Person, die kommt, wieder genau das Gleiche machen wird. Also da wird sich quasi nie ein Flinters, die spielen wollen, anfinden. Und bei uns zum Beispiel wird sehr häufig Magic the Gathering gespielt. Das ist also schon durchaus ein Spiel, was Flinters sehr gerne spielen wollen. Von daher gibt es ja, durch dieses Verhalten gibt es ja quasi also Quoten, die waren bloß einfach jahrhundertelang andersrum. Es gab jahrhundertelang eine Männerquote in dem Moment, wo halt quasi Endo-Cis, wenn das viel leichter hatten, in bestimmte Positionen zu kommen. Das heißt, unser Treff ist ja quasi erstens komplementär und zweitens ist es ja ein Schutzraum. Und wir sehen ja anhand des Feedbacks, dass es diesen Schutzraum braucht, dass es Flinter-Only-Space braucht, weil die anderen Treffs einfach nicht so sind, dass sie sich wohlfühlen. Rosa, du hast bestimmt was zum Ergänzen.
Ja, also wir bekommen das Argument tatsächlich auch manchmal von irgendwelchen Endo-Cis-Männern, die einfach mal vorbeischauen bei dem Spieletreff und fragen, ob sie dann auch mitspielen können und so. Und dann, wenn man ihnen sagt, ja, bist du Flinterperson, sie dann sagen, nee. Und man ihnen dann sagt, der Treff ist nicht für dich, dann kommen diese Argumente teilweise, dass halt irgendwie sie jetzt ja explodiert. Ja, es ist einfach, da Diskriminierung in unserer Welt, so wie sie aufgebaut ist, in eine Richtung nur läuft, nämlich gegen Flinterpersonen, können solche Angebote gar nicht irgendwie exkludierend sein, weil sie eben diese Minderheit, die ansonsten Diskriminierung ausgesetzt ist, schützen. Das ist ja das ganze Konzept, warum es Safer Spaces, und da benutze ich Safer Spaces in der ursprünglichen sozialwissenschaftlichen Definition, eben als Space, der nur für eine von Marginalisierung betroffene Gruppe da ist. Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Das ist nicht schlimm. Deshalb gibt es ja solche Safer Spaces, um eben einen Raum zu schaffen für marginalisierte Gruppen, um abseits von Diskriminierung oder möglichst weit abseits von Diskriminierung sich frei mit Themen beschäftigen zu können, wo man irgendwie Dinge voraussetzen kann, die eben ansonsten in der Gesellschaft nicht vorausgesetzt werden können. Wo man Leuten irgendwie Dinge nicht immer wieder erklären muss, sondern wo das einfach irgendwie ein Wissen ist, was schon vorhanden ist, weil alle Leute eben zu dieser marginalisierten Gruppe gehören. Und solche Räume zu schaffen ist wichtig. Und jetzt mache ich einen kleinen Disclaimer dazu. Solange es nicht nicht das Ziel ist, überall nur solche Räume zu haben. Solche Räume sollen da sein, um gemeinsam über solche Dinge auch reden zu können, um gemeinsam irgendwie eine Sicherheit in dem Hobby zu finden oder in was auch immer man machen will und dann von da aus eben nach außen in die breitere Strukturen zu gehen. Also um dann zum Beispiel in einer Gruppe, die man da gefunden hat, auf Spieletreffs zu gehen und halt irgendwie in dieser Masse dann auch ja sich da sicherer fühlen zu können.
Und es ist nicht so, dass wir nicht da auch den Austausch oder die Öffnung auch machen. Wir haben zum Beispiel auch hin und wieder Treffs, zum Beispiel AutorInnen-Treffs, die geöffnet sind für alle, wo wir einen Flinters First haben. Das heißt, wenn es Restplätze gibt, sind die für alle offen. Das haben wir jetzt häufiger gemacht, auch mit anderen, in Kooperation mit anderen Spieletreffs. Und wir haben auch zum Beispiel auch Mitglied kann man bei uns werden als Nicht-Flinter-Person. Oder auch auf unserem Discord-Server. Da haben wir Flinter-Only-Bereiche, aber ein Großteil ist quasi für die allgemeine Diskussion geöffnet. Also es ist nicht so, dass da nicht auch Möglichkeiten für Nicht-Flinters wäre, in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und so weiter.
Ich spring mal auf eure Website. Und zwar wollen wir ja heute über Repräsentation sprechen. Und ich finde, Repräsentation fängt immer da an, das, was ihr gerade gesagt habt. Es gibt ja anscheinend sehr viele Flinter, die gerne in die Brettspielbranche wollen. Aber aus welchen Gründen auch immer, da können wir gleich noch genauer drauf eingehen, woran es vielleicht auch liegt, nicht in die Branche kommen. Ich habe im Vorgespräch schon angeführt, dass ich mir mal angeschaut habe, ob es Zahlen gibt zu Flinterpersonen in der Brettspielbranche. Zu Deutschland habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, aber da könnt ihr gleich gerne mich natürlich verbessern. Aber es gab ja diese Umfrage vor ein paar Jahren, glaube ich, von Elizabeth Hargraves, die einfach offen gefragt hat, ja, quasi, wer denn weiblich beziehungsweise Flinter- und Spielerautorin sei. Und ich glaube, da kam irgendwie eine Liste von über 200 zusammen, was aber halt natürlich nur eine Community-Umfrage war in dem Sinne. Habt ihr Zahlen für Deutschland, wie viele Menschen es gibt, die Flinter sind, die jetzt wirklich jetzt nicht in einem Verlag arbeiten, also nicht irgendwo in der IT sitzen oder ähnliches, sondern wirklich als Autorinnen auftreten und vielleicht auch, wir beziehen sie jetzt mal mit ein, Illustratorinnen?
Wir haben da keine Zahlen, glaube ich, für die genauen Verhältnisse in Deutschland oder die genauen Anzahlen. Dafür müssten wir wahrscheinlich auch irgendwie mal eine Umfrage machen oder sowas, weil es ja auch irgendwie gerade bei Design manchmal schwierig ist, bei Produkten, die gar nicht so in der Mainstream-Brettspielbranche sind, sondern eher am Rand davon entstehen. Was wir aber haben, sind Zahlen zu Veröffentlichungen und die sind da schon ziemlich eindeutig auch für Deutschland. Also von den veröffentlichten Spielen sind bei 10-11% ungefähr Flinter-Personen am Design beteiligt. Ich glaube, wir haben keine Zahl dafür die Illustrationen lassen, aber besser auf jeden Fall. Müssten wir vielleicht auch mal angucken. Für das Design, da gibt es eben jetzt einigermaßen belastbare Zahlen. Und eine sehr spannende Sache, die es dabei gibt, ist, dass bis 2000 ungefähr der Anteil gestiegen ist der Flinter-Personen, die am Design beteiligt sind, aber seither quasi wir eine Stagnation haben bei diesen 10-11%. Und das betrifft eben alle Veröffentlichungen, die jedes Jahr erscheinen.
Habt ihr dafür eine Erklärung oder habt ihr eine Idee, woran das liegt? Weil ich finde, es hört sich ziemlich wahllos an. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Zahlen eher sehr später, also gesellschaftliche Themen brauchen ja immer, bis sie wirklich im Großteil der Gesellschaft angekommen sind. Und ich habe das Gefühl, vielleicht auch, weil ich noch Schulkind war, aber 2000 gab es die Repräsentation als Thema jetzt bei weitem nicht so groß wie 2010 bis 20.
Ich glaube, der Wandel kam gar nicht davon, dass irgendwie ein gesellschaftliches Thema geworden ist, sondern ist eher dem Industriewandel geschuldet, dass irgendwie das Produktbrettspiel einfach viel größer geworden ist, der Markt viel größer geworden ist, dadurch auch ein wenig anderer Bedarf an Spieldesigns entstanden ist. Und gesellschaftlichen Wandel oder das Stimmungsbild oder die feministischen Gründe jetzt für einen größeren Anteil sehen wir, glaube ich, einfach gar nicht in diesem Bild, weil es bisher noch nicht gibt in der Brettspielbranche.
Das heißt, im Grunde ist dieser Anstieg bis 2000 einfach darauf zurückzuführen, dass wahrscheinlich in den 90ern einfach der große Boom kam durch Siedler von Catan und später dann halt die Spiele des Jahres quasi. Spannend. Könnt ihr euch erklären, warum diese Zahl stagniert? Oder habt ihr eine Idee für euch vielleicht auch selbst einfach, ohne dass es jetzt wissenschaftlich fundiert sein muss, aber es kann ja sein, dass ihr euch da Gedanken zugemacht habt.
Möchtest du, Jule, du hast den Matthäus-Effekt-Blogartikel geschrieben.
Ja, da kann ich was zu sagen. Genau, starte doch und ich ergänze.
Ja, genau, ansonsten kann ich da ein klein wenig was dazu sagen. Ich glaube, ein wichtiger Teil, den wir da drin sehen, ist, die Industrie hat sich in den 90er Jahren verändert und hat dann irgendwie die Brettspielbranche hervorgebracht, so wie sie jetzt ist. Aber die AutorInnen haben sich eben in der Zeit etabliert teilweise. Also ganz viele von den Leuten, die heute noch veröffentlichen, haben auch in der Zeit schon veröffentlicht. Und da kamen neue dazu, aber die neu dazu kamen, kamen dann oft aus den Kreisen von denen, die sich in der Zeit etabliert haben. Aus diesen Buddy-Clubs, die da entstanden sind, in SpieleautorInnen-Treffs, wo die etablierten SpieleautorInnen der um die 2000 eben dann mit NachwuchsspieleautorInnen zusammen Sachen gemacht haben. Und wenn wir uns das angucken, haben wir da als zum einen eben diesen Effekt, dass, da kann Jule vielleicht gleich noch mehr dazu sagen, diesen Matthäus-Effekt, dass Leute, die schon veröffentlicht haben, danach auch öfter angefragt werden, ihre Spiele irgendwie automatisch besser bewertet werden und die so dabei bleiben. Wir haben einen zweiten Effekt, das gilt über alle Branchen und alle Bereiche hinweg, eine Tendenz da ist, dass Männer mehr Freundschaften zu Männern haben, Frauen mehr Freundschaften zu Frauen haben und sich mehr in den gleichen homogenen Kreisen bewegen. Das heißt, wenn Brettspieldesigner und ja, hiermit meine ich jetzt irgendwie endlose männliche Brettspieldesigner, die schon berühmt sind, etabliert sind, mit neuen Leuten zusammenarbeiten, sind es auch meistens Endo-Cis-Männer, weil eben diese Homogenität erhalten wird dabei. Und da hat sich dann irgendwie um 2000 herum dieses eine Ding eingependelt, um die 90-10% Verteilung. Und um da jetzt auszubrechen daraus, müsste man aktive Maßnahmen ergreifen. Wenn wir einfach so lassen, dann ist das irgendwie eben durch diese Effekte, die ich gerade genannt habe, was da bleibt. Und wenn wir es ändern wollen, wenn wir irgendwie uns wünschen, dass da die Kurve eben weiter nach oben geht, dann müssen wir schauen, dass diese diese Buddy Clubs aufgebrochen werden, dass es Wege gibt, dass eben auch mehr Flinter-Personen zusammen mit den Endocis-Männern veröffentlichen. Da werden so Themen wie Power-Sharing, also bewusstes Einsetzen der eigenen Position, um marginalisierte Gruppen zu fördern, werden da wichtig. Und ja, ganz viele Dinge, über die wir vielleicht auch nachher noch reden können, wie verblindetes Playtesting oder solche Sachen, um irgendwie einen neutraleren Blick auf Spiele zu bekommen, der nicht so sehr von Biases geprägt ist.
Weil es Rosa angeteasert hat, vielleicht noch. Genau, also es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und wir in unserem Blogs versuchen wir immer so einzelne Sachen zu erläutern und so einen kleinen Deep Dive zu machen. Eine Sache, die ihr nachlesen könnt bei uns als Blogartikel, ist der Matthäus-Effekt, der auf dem Satz beruht, sinngemäß, wer viel hat, dem wird viel gegeben. Und das ist ein Effekt, den wir sehen in der Wissenschaft. Wir sehen, dass Leute, die viel publiziert wurden, immer weiter publiziert werden und immer weiter zitiert werden und man da gar nicht so wirklich reinkommt. Das hat so eine Art Verselbstständigung. Und das sehen wir halt auch in der Brettspielbranche. Und dass, wenn man dann einmal so ein Plateau erreicht hat, dass man so einen Status erreicht hat, dass man dann sehr, sehr viel leichter in Verträge bekommt, zu Podien eingeladen werden, Preise bekommt und so weiter. Und um ein bisschen hinter den Kulissen zu sagen, ist, ich habe den Satz, wir haben diesen Autor nur gezeichnet oder dieses Spiel nur gezeichnet, weil der Autor ein großer Name ist, habe ich nicht nur einmal intern gehört. Das passiert häufiger. Und genau, wenn ihr doch nochmal mehr zu lesen wollt, schaut auf unserem Blog. Ein anderer Effekt, den ich erklären kann, ist der Affinity Bias. Den kennen wir auch, ist auch gut erforscht aus der Soziologie. Der wird auch Minimi-Effekt genannt. Das ist ganz interessant. Und zwar ist das unsere, quasi der psychologische Effekt, dass wir Leute, die uns ähnlich sind, bevorteilen. Das machen vermutlich alle Menschen auf dieser Welt und vermutlich davon 99% unbewusst. Und das können wir nicht abschalten. Ich werde immer Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich und so weiter, immer irgendwie gleich sehr viel mehr Sympathie aufbauen können und die unterbewusst immer bevorteiligen. Die Sache ist, das ist nur so lange ein Problem, wie die Entscheidungspositionen undivers besetzt sind. Haben wir diversere Verlage, haben wir diversere Juries, gleicht sich das aus, weil halt quasi die ganzen unterschiedlichen Perspektiven reinkommen. Ist es aber so, wie es ist, dass ich meistens in Redaktionsgesprächen drei älteren weißen Männern gegenüber sitze, dann wird sich zum Beispiel eine junge, vielleicht Person of Color, Flinter-Person, die vielleicht auch noch queer ist, immer weniger repräsentiert fühlen und wird natürlich allein durch diesen Minimi-Effekt, es gibt noch 20 andere, die wir reinnehmen können, aber allein durch diesen Minimi-Effekt es immer schwieriger haben, in Position zu kommen.
Ich bin ein bisschen baff. Also ich bin eigentlich vorbereitet auf solche Interviews, aber ihr habt mich gerade selbst ein bisschen verblüfft, weil das Ganze halt nicht einfach, es ist fundiert. Allein, dass ihr diesen Blog macht und Sachen erklärt. Ich werde da auf jeden Fall mal reingucken. Ich empfehle es jedem, der keine Ahnung von Soziologie hat scheinbar. Zumindest nicht bei weitem, um solche Prozesse zu verstehen. Auch wenn ich davon natürlich auch schon mal gehört habe. Ich bin ja selbst Jurist und da gibt es auch immer wieder diese Diskussion, man muss Prüfungskommissionen diverser besetzen, damit halt auch weibliche Juristinnen die Möglichkeit haben, die gleichen Punktzahlen und auch die gleiche Benotung zu erfahren wie halt die männlichen Kollegen. Ja, genau. Ich tue meinem Namen alle Ehre. Ich verliere den Faden für heute wieder. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich habe nämlich ganz, ganz viel nebenbei notiert, worauf ich auch gleich nochmal eingehen möchte. Habt ihr, also wir haben ja jetzt vor allem um Repräsentation im Sinne des Zugangs zur Branche geredet. Ihr kennt die Diskussion, jeder Zuhörende kennt die Diskussion, es gibt ja den Gender Pay Gap. Habt ihr dazu auch Erkenntnisse? Gibt es den so wie, also in Deutschland ist er, glaube ich, ist er unverändert, glaube ich, bei 11% oder 16%. Ich habe heute nochmal nachrecherchiert vom Statistischen Bundesamt. Gibt es den in der Brettspielbranche? Ist euch das bekannt oder redet niemand darüber?
Das ist noch ein Problem, was wir in der Brettspielbranche haben, ist, dass wir allgemein nicht so viel und so offen über Verträge reden, auch in der Autorenschaft sozusagen. Da ist, glaube ich, die SaaS, die SpieleautorInnenzunft, ist da dran und da gibt es, glaube ich, Ideen zu, wie man das irgendwie, es gibt auch Standardverträge, dass man so ein bisschen Einblicke hat, aber ich glaube, das ist etwas, was noch viel transparenter sein müsste, dass auch quasi auch die Konditionen, die Verlage bieten und so weiter, das ist alles nochmal deutlicher werden wird, dass man das auch sieht. Also das heißt, es sind jetzt alles irgendwie nur Spekulationen, die wir quasi hätten, wo wir quasi nicht drauf eingehen können. Aber was ist auch, was wir auch da wieder sehen, ist, auch da habe ich wieder einen soziologischen Effekt. Das ist auch das Interessante, dass ich halt selber merke, wie ich mit Flintastisch irgendwie so viel Neues dazulerne und Neues entdecke. Aber ich habe jetzt auch letztens den, das ist eine gut erforschte Studie, dass Frauen, leider sind die meisten Studien natürlich im binären System, weniger, da kann ich weniger von Flinters sprechen, aber in dem Sinne ist es so, dass Frauen allgemein, wie es Studien herausgefunden haben, ich steige mit einer Anekdote ein, weil ich habe letztens auf einem Spieletreff habe ich mit verschiedenen Flinters über dieses Phänomen in der Brettspielwelt gesprochen, wie ungleich das ist, wie das für AutorInnen ist und so weiter, und dass da Benachteiligung ist. Es hat sich ein Nicht-Flinter-Mann quasi eingeklinkt und hat zu mir gesagt, ja, aber das Problem ist doch, dass Frauen schlecht verhandeln können. So, das war jetzt seine ungefragte Meinung dazu. Davor hat er mir gesagt, dass ich, wenn ich ein Brettspiel veröffentlichen will, ich einfach nur ein richtig gutes Spiel machen muss. Das war auch sehr interessant. Genau, aber Frauen verhandeln anscheinend nicht so gut. Und das würde jetzt vielleicht, hätten wir eine Gender Pay Gap in der Brettspielbranche oder könnten wir sie nachweisen, würde das wahrscheinlich die erste Antwort sein. Frauen würden schlechter verhandeln. Und ist es so, dass die Studie herausgefunden hat, dass Frauen, die genau ähnlich verhandeln wie Männer, dass die abgewertet werden. Dass die, wo ein Mann als durchsetzungsstark, als er hat Vision, er weiß, was er will, werden Frauen als übergriffig und schnippisch und so weiter abgewertet in irgendwie ähnlichen Kontexten. Das hat man rausgefunden. Dann hat man rausgefunden, dass Frauen diese Erfahrung bereits gemacht haben und das antizipieren und deswegen weniger fordern als ihre männlichen Kollegen das in dem Moment fordern. Okay, so weit, so gut. Das Dritte, was man rausgefunden hat, ist, dass wenn Frauen für Dritte verhandeln, zum Beispiel für MandantInnen, für KlientInnen und so weiter, dass sie dort zu besseren Verhandlungsergebnissen kommen als Männern. Also es ist nicht so, dass sie nicht verhandeln können. Es ist so, wie ihre Wahrnehmung in Verhandlungen ist. Und deswegen ist die Sache, dass ich kann mir vorstellen, dass es eine Gap gibt. Ich weiß aber auch, dass es genau aus ähnlichen Gründen liegt, die halt dort erforscht werden.
Das Argument ist natürlich fadenscheinig von hier bis sonst wo. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, in letzter Zeit immer Meppen zu sagen. Ich weiß nicht, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Bei uns ist das so ein gängiger Spruch von hier bis nach Meppen. Meppen ist gar nicht so weit weg, aber aus Hamburg schon ein bisschen weiter, glaube ich. Ist auch egal. Das ist natürlich fadenscheinig, man würde, glaube ich, in der Literatur Lazy Storytelling dazu sagen, weil du begründest halt etwas mit einem sehr, sehr schwachen Argument. Weil das ist halt Kindergartenniveau. Da kann ich auch sagen, ja, nee, du. Also, ist für mich vom Argumentationsgehalt auf der gleichen Ebene. Und natürlich ist das auch institutionalisiert. Also, warum sollen denn, wenn wir uns mal geschichtlich zurückentwickeln, wann haben Flinter, also ich bleibe jetzt mal bei Frauen, weil das, glaube ich, historisch schon belegt ist, wann haben Frauen angefangen, für sich selbst das Wort zu ergreifen? Wann haben sie angefangen, Arbeitsverträge selbst auszuhandeln? Das wurde ja keinem beigebracht. Und es ist halt heutzutage, glaube ich, immer noch so, dass vor allem in sozialen Schichten, die vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen traditionsreicher, also im negativen Sinne sind, ist es halt auch kein Skill, den man als Frau oder als weiblich gelesene Person lernen muss. Oder dir nicht beigebracht wird, so wie Männern wahrscheinlich oder Cis-Männern, männlich gelesenen Personen, nicht beigebracht wird, wie man einen Haushalt vernünftig führt. Also ich weiß nicht, ihr wart, also ich war auf einem Gymnasium, ich hatte keine Hauswirtschaftslehre. Ich musste mir selbst beibringen, wie Sachen funktionieren. Und das hat sich in den Jahren geändert, aber ich glaube, das ändert sich vor allem auch hinsichtlich dessen, wer meine Zielgruppe ist. Ich habe eine sehr, sehr schöne Anekdote. Ich war vor ein paar Jahren in Japan und hatte eine Japanischlehrerin, die Muttersprachlerin war und einen deutschen Mann geheiratet hat, eine super liebe Frau. Und sie meinte, bevor ich geflogen bin, Also stell dich drauf ein, du darfst, selbst wenn du Japanisch sprichst, darfst du es kaum sprechen, weil niemand von dir erwartet, dass du es kannst. Und dir wird in der Regel immer eine weiblich gelesene Person geschickt, wenn du eine Frage auf Englisch stellst, weil die meisten männlichen Japaner immer noch kein Englisch können. Und woran liegt das? Weil Firmenchefs, erfolgreiche Geschäftsmänner kein Englisch können müssen, sondern das haben halt die Sekretärinnen gemacht. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Sinnbild davon, was wird uns beigebracht, woraus können wir unsere Skills ziehen. Und wenn ich mich nicht dafür interessiere, wie eine Gehaltsverhandlung funktioniert, dann werde ich auch als persönlich, also ich persönlich, werde auch eher schlechter verhandeln als eine Flinter oder eine weiblich gelesene Person, die grundsätzlich der Meinung, also die da vielleicht auch was in die Richtung studiert hat oder in der Richtung ausgebildet worden. Dadurch, dass ihr selbst so Zweifel habt, ob es diesen Gap gibt oder nicht, können wir auch nicht weiter darüber spekulieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie existieren, aber ich glaube, sie existieren auch bei Leuten, die unerfahren und erfahren sind, weil man weiß, was man sagen muss. Wenn man mit einem gestandenen Autoren redet, wird der andere Anforderungen stellen können als ein Newbie, der gerade erst angefangen hat.
Die Sache ist, ich glaube, es wäre auch schwer nachzuprüfen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Verträge von den Prozenten ungefähr gleich ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf jeden Fall große Namen deutlich höhere Auflagen kriegen. Also oft haben die auch bessere Prozente natürlich. Aber selbst wenn da jetzt ein Verlag sagen könnte, nee, wir geben alle unseren Standardvertrag, alles die gleichen Lizenzen, läuft ja die Bezahlung unter AutorInnen über die Auflage viel mehr. Und das ist natürlich etwas, was wir viel schwieriger nachvollziehen können, selbst wenn wir uns Verträge anschauen.
Mal abseits von der Autorinnenschaft in den Verlagen selbst, also haben wir ja, wenn wir auf die Verlagswelt in Deutschland schauen, haben wir ja schon auch da eine klare Hierarchieverteilung, irgendwie wer oben in den Verlagen sitzt und wer irgendwie eher die unteren Jobs hat. Also wir haben da garantiert auch einen Gender Pay Gap, den wir feststellen können. Auch weil, glaube ich, in den meisten Verlagen die Redaktion besser bezahlt wird als zum Beispiel das Marketing, und eine Redaktion ist bei den meisten Verlagen männlicher besetzt, Marketing ist bei den meisten Verlagen weiblicher besetzt. So haben wir da ein klein wenig, also glaube ich, in allem könnten wir diese Differenz finden, wenn wir da irgendwie eine Studie dazu machen würden und mal versuchen würden, belastbare Zahlen zu bekommen. Aber then again, ist die Brettspielbranche einfach auch so klein. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt signifikante Ergebnisse bekommen würden mit der Anzahl an Leuten, die da arbeiten.
Aber ja, auch wenn man Geschäftsführung, Assistenz der Geschäftsführung, da sieht es ähnlich aus wie bei dir in Japan in der Anekdote.
Ganz kurze Zwischenfrage. Ich überlege gerade schon die ganze Zeit. Gibt es in Verlagen in Deutschland GeschäftsführerInnen? Mir würde jetzt kein Verlag anfallen, der weiblich geführt ist. Also auf jeden Fall nichts Großes.
Es gibt ein paar kleinere. Hier, wie heißen sie aus Hamburg?
Wonderbow,
genau.
Stimmt, ja, gut.
Die zum Beispiel dann Squink Games. Also es gibt ein paar ganz, ganz kleine, nischige Sachen auf jeden Fall. Aber sonst bei den Großverlagen, nee.
Ja, bei Wonderbow, wo ich es gerade gesagt habe, habe ich gerade auch wieder gemerkt, dass das wieder das Denken ist, das uns oktroyiert wird und das halt irgendwie instrumentalisiert wird. Aber ich habe halt sofort an Sönke und Laia gedacht und nicht an Laia. Deswegen habe ich nicht drüber nachgedacht, dass sie ja auch Geschäftsführerin sein wird. Und das tut gerade gut, das zu sehen, dass man selbst auch vor solchen Gedanken halt nicht frei ist. Wichtig ist, sie zu überdenken.
Ja, ehrlich gesagt, das passiert mir auch immer wieder. Ich habe das auch sehr häufig, dass ich konsumiere sehr viele Medien auf Englisch und da sieht man ja das geschlechtlich an der Berufsbezeichnung, dass ich da immer wieder eine andere Erwartungshaltung hatte, die natürlich mit dem stereotypischen Bild, was wir in der Gesellschaft haben, oft übereinstimmt, leider. Also es ist halt wichtig zu erkennen, dass wir die alle internalisiert haben. Die Frage ist, was machen wir damit und wie gehen wir damit um? Sagen wir, nee, ich bin nicht diskriminierend, was niemand von sich behaupten kann? Oder gehen wir das an, reflektieren wir das, versuchen dazu zu lernen und versuchen, was dagegen zu machen?
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe das manchmal auch mit englischsprachigen Namen, ehrlich gesagt. Schönstes Beispiel, Clarence Simpson. Ich habe aus irgendwelchen Gründen am Anfang gedacht, es ist halt es ist eine weiblich gelesene Person wegen Clarence. Ich gibt es ja in beide Richtungen. Also mein Name, also Chris, gibt es auch in beide Richtungen. Es gibt ja sehr viele Namen, die geschlechtsneutral sind, also die für beide binären Geschlechter funktioniert. Da beobachte ich das halt persönlich bei mir auch. Aber gut, vielleicht ein kleiner Denkanreiz an alle Zuhörenden. Einfach mal überdenken, warum man denkt, wie man denkt.
Das ist immer eine gute Idee.
Ja. So, ich wollte weitermachen und zwar zum Thema Repräsentation. Jetzt kommt wieder ein Argument, was ich immer mal wieder höre oder was ich gehört habe in der Vergangenheit. Und zwar, warum wollt ihr, also Repräsentation fängt ja immer mit repräsentierbaren Mengen an. Das heißt, ich kann nur jemanden repräsentieren, wenn er existiert. Und man könnte natürlich, und ich sage das nicht, aber man könnte ja argumentieren, naja, warum sollen mehr Autorinnen in die Brettspielbranche gehen? Es gibt doch gar nicht so viele. Das können wir gleich widerlegen. Aber es gibt halt im Verhältnis immer noch weniger. Deswegen ist der Prozentsatz vielleicht auch repräsentativ für die Autorenschaft als solches.
Ich versuche dem Satz irgendwie zu folgen, weil es ein klein wenig, glaube ich, ein paar Dinge.
Ja. Genau, ich fasse es nochmal zusammen. Also Argumentation wäre jetzt, die ich gehört habe, warum sollen mehr Flinterpersonen als Autorinnen repräsentiert werden? Es gibt doch gar nicht genug und damit stimmt ja quasi die Verteilung überein. Also wenn ich nur 10% Flinter-Autorinnen habe, dann können halt auch nicht mehr als 10% repräsentiert werden.
Ja, so. Es stimmt ja erstmal einfach nicht. Es können mehr repräsentiert werden, wenn wir auf einer reinen, also davon reden, was wir können. Wir können so viel repräsentieren, wie wir wollen. Wir können auch 100% Autorinnen repräsentieren. Das ist ja alles nur eine Frage, wie man Prioritäten setzt. Und die Idee von Repräsentation ist ja nicht ein 100% akkurates Bild der aktuellen Branche zu zeigen, sondern ein Bild zu zeigen, das einer breiten Gesellschaft hilft, sich angesprochen zu fühlen davon. Wir wollen Leute in die Branche locken, wir wollen den Prozentsatz ändern und das können wir nur, oder dazu trägt es sehr, sehr bei zumindest, wenn wir jetzt gerade schon zeigen, dass es diese Beispiele gibt. Es ist gleichzeitig aber auch wichtig zu zeigen, dass diese Beispiele, die es gibt, jetzt, also dass es eben kein 50-50-Bild gibt. Wir wollen da ja keine, also das ist ja genau das, was wir machen. Wir wollen jetzt zeigen, dass es eine Ungleichheit gibt, aber gleichzeitig eben die positiven Beispiele hervorheben. Und ja, für unterschiedliche Kontexte sind unterschiedliche Ziele wichtig an der Stelle. Also in manchen Kontexten ist das Ziel wichtig, das echte Bild zu zeigen und das dann zu kritisieren und irgendwie die Gründe dafür zu suchen. An anderen Stellen ist wichtig, ein ausgeglichenes Bild zu zeigen, um Leute nicht abzuschrecken. Und an anderen Stellen kann es auch sehr, sehr wichtig sein, ein unausgeglichenes Bild in die andere Richtung zu zeigen, um eben bestimmte Personen hervorzuheben und ihnen zu helfen, in dem sehr homogen geprägten Brettspielbranchengefüge eben auch ohne die Netzwerke, die die anderen haben, sichtbar zu werden. Und man muss sich eben in jedem Kontext klar sein, welches Ziel man an der Stelle gerade verfolgt.
Und die Sache ist, dass ja die Repräsentation doch ja auch immer irgendwie eine Art Vorbildfunktion ist. Wenn man halt irgendwie Spiele gerne spielt als Kind oder vielleicht erfindet, was auch viele als Kind machen, und man sieht halt immer nur quasi den gleichen Typ Mensch und fühlt sich da vielleicht nicht angesprochen, denkt man nicht, dass das etwas für einen ist, wo man hingehen könnte oder was man erstreben könnte. Und ich habe da zum Beispiel auch ein total tolles Beispiel für alle Star Trek-Fans. Und zwar war ja in den originalen Serien, war ja Lieutenant Uhura, war eine der ersten schwarzen Frauen im Fernsehen, die quasi eine tatsächliche gleichgestellte Rolle hatte, nicht in Form irgendwie einer Assistenz war und so weiter, sondern wirklich auch eine Offizierin auf der Brücke. Und ich weiß, dass zumindest Whoopi Goldberg und andere spätere schwarze Schauspielerinnen gesagt haben, für sie war das total, dass die Erkenntnis, sie können das auch. Schauspielerin zu werden, ist nichts, was quasi in dem Moment weißen Personen oder wie auch immer vorbehalten ist, sondern sie können das auch. Und das ist natürlich etwas, was wofür wir Repräsentation brauchen. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel bei den Spiel des Jahresnominierungen nur 2% Frauen haben, fühlt sich das so an, als ob ich als Frau gar nicht anfangen bräuchte, das zu probieren. Anscheinend ist das etwas, das ist nicht für mich. Und deswegen ist halt Repräsentation so wichtig. So ist, wenn wir zum Beispiel da, ne, du hattest auch Quoten angesprochen, wenn wir da Quoten haben, dass immer ein Platz freigehalten wird für eine Flinterperson, zeigt das natürlich auch das Ziel, was man haben möchte. Ne? Wir Flinters, ihr fühlt euch hier willkommen, ihr sollt hier quasi mit auf dem Ding stehen und das ist, ihr sollt hier mit auf dem Podium stehen und wir machen das sichtbar, dass es tolle Spiele von Flinters gibt.
Die große Kritik, die ich in dem Kontext Awards immer wieder gehört habe, ist, es wäre, ich krieg's nicht ganz genau hin, aber im Grunde ging es darum, dass wenn man jetzt den Spiel des Jahrespreis so bauen würde, dass jetzt auch immer eine Flinterperson einen Sonderpreis erhalten würde, würde der Preis entwürdigt werden. Weil es ja um das beste Brettspiel, entwürdigt vielleicht ein bisschen viel, aber es geht ja immer um das beste Brettspiel. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe Sonderkategorien an, ich will nicht entwürdigend sagen, entkräftige ich ja das Label, was mit dem Spiel des Jahres einhergeht. Was ist da, also, was sagt ihr dazu?
Also eine Sonderkategorie, also wir sehen ja auch bei den Oscars, dass es Kategorie gibt, beste Schauspielerin, bester Schauspieler. Also das ist ja nicht so, dass es das nicht in anderen Preisen unterschiedliche Kategorien gäbe. Etwas, was ich jetzt persönlich, ohne dass wir das jetzt irgendwie schon mal groß durchgedacht und konzipiert haben, ist halt einfach eine Nominierung für eine Flinterperson reservieren und den Gewinn quasi freihalten. Aber es zeigt aber auch, also ich meine, nach allem, was wir erfahren und gesehen haben, sind halt Flinters unterrepräsentiert. Sie haben es schwieriger, ihre Spiele werden zum Teil schlechter bewertet. Auch da wird es künftig noch mehr Aussagen und Studien gehen oder zumindest Berichte und Analysen geben. Und das heißt, es braucht da einfach irgendeine Art von Anschub. Und wir haben zum Beispiel bei unserem Flinter-Spielepreis, wir haben nach dem deutschen Spielepreis, da waren weniger 10% der Spiele waren von Flinters, die quasi dafür gelistet waren. Und nur ein Spiel von einer Flinter-Person, nämlich Astrobien, war unter den Top 10. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal das isolieren. Lass uns mal nur auf die Spiele der Flinters schauen. Und wir haben gesehen, dass quasi sehr viele Spiele gewotet wurde. Sehr viele Leute meinten, also gewonnen hat bei uns Agent Avenue, dass sehr viele Leute meinten, boah, es gibt richtig viele gute Spiele von Flinters. Die sind aber nicht so in den Vordergrund. Die haben viele nicht unbedingt so auf den Schirm. Das sind oft nischigere Sachen. Und das kam aber in diesem Voting raus. Ist natürlich auch wieder da nicht repräsentativ, aber das ist der Deutsche Spielepreis auch nicht. Dass zum Beispiel, ich glaube, Astrobien war bei uns auf Platz 5 oder so. Also es ist nicht so, dass halt nicht Leute sagen würden, hey, es gibt Spiele, die wir cooler finden, aber innerhalb des Deutschen Spielepreis haben halt Spiele wie Astrobien von Feuerland das viel, viel leichter reingewortet zu werden. Agent Avenue von Nerdlabs ist da viel, viel nischiger und wird dann nicht so groß gesehen. Isolieren wir das aber und fragen Leute, hey, welche Spiele findet ihr denn gut? Finden viele andere Spiele auch sehr, sehr, sehr gut, die aber in den anderen großen Preisen gar keine Beachtung finden, aufgrund der Dynamiken, die so sind, wie sie sind.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, quasi auf der Nominierungsliste soll ein Platz nominiert sein für das beste Flinter-Spiel. Ich nenne es jetzt mal grob so oder Flinter-Autorin des Jahres oder ähnliches. Ein Gedanke von mir, besteht dann nicht die Gefahr, auch wenn die Spiel des Jahres-Jury immer diverser wird, zumindest soweit ich das wahrnehmen kann, und auch eine neue Generation von Entscheidern quasi an dieser Entscheidung sitzt, dass dann in der Regel halt es eher kontraproduktiv ist, weil die Repräsentation eigentlich nicht im, also ich fange anders an. Stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Platz, der reserviert ist jedes Jahr für eine Flinter-Autorin. Und das wird der Spiel des Jahres Jury durch öffentlichen Druck oder eine andere Jury irgendwie oktroyiert, also aufgezwungen, dass es immer diesen Platz gibt. Und es gibt dann mal ein Jahr, in dem es keinen würdigen Preisträger für dieses Spiel geben würde. Würde dann erstens, oder die erste Frage wäre dann, würde dann in dem Jahr einfach dieser Platz nicht belegt werden? Weil das wäre ja auch, also wenn wir jetzt mal von der besten Auslese sprechen, dann wird es vielleicht auch einen geben, den man dann nicht prämieren möchte? Und würde das nicht das Bild noch mehr verzerren, zu sagen, naja, die sind halt nur da, also die werden nur repräsentiert, weil sie repräsentiert werden und sie setzen sich, auch wieder Argument nicht von mir, sie setzen sich halt nicht gegen die großen Platzhirsche durch, sondern sie werden halt einfach in diese Lücke gezwängt, die existiert.
Das Ganze ist ja komplexer als das. Also zum einen will ich das Jahr sehen, in dem es dann irgendwie gar kein einziges Spiel von einer blinder Person gibt, was irgendwie für den Preis adäquat in Frage kommen könnte. Dann kann man den ganzen Preis an sich irgendwie in Frage stellen. Was, wenn mal ein Jahr lang überhaupt kein Spiel rauskommt, was irgendwie gut ist, dann brauchen wir den Spiel des Jahrespreises. Gibt's dann einfach keinen in dem Jahr. Das passiert ja auch nicht. Dann wird trotzdem ja irgendwie ein Spiel ausgewählt, was die Jury für das Beste hält. Also der Teil ist schon mal irgendwie ein Nicht-Argument. Und zu dem anderen Teil, es wird garantiert die Stimmen geben, die sowas sagen. Das halte ich für was man aushalten kann oder aushalten muss. Ich glaube nicht, dass es den Preis in irgendeiner Art schmälert. Es ist ja irgendwie, wir haben jetzt auch drei verschiedene Preise, irgendwie Kennerspielepreis, Familienspielepreis, Expertinnenspielepreis. Da sagt ja auch niemand, die Expertinnenspiele hätten sich nicht durchgesetzt gegen die normalen Spiele, gegen die den roten Pöppel halt bekommen könnten, sondern es ist halt irgendwie, wird ein wenig anders betrachtet. Und der Effekt, den so eine Nominierungspflicht quasi hat, ist ja auch, dass die Spiel des Jahres-Jury dadurch gezwungen ist, sich ein Spiel mindestens genauer anzuschauen von der Flinter-Person. Dass dadurch ein Spiel die Chance hat, vielleicht nicht nur auf der Nominierungsliste zu landen, sondern weil es eben bewusst in Fokus gerückt wird, dann auch die Chance hat, eben unter die Top 3 zu kommen oder dann sogar den Preis zu gewinnen. Das ist ja einfach eine Verschiebung von der Wahrnehmung auch. Und ganz abgesehen davon ist es für die Person, die das Spiel designt hat, trotzdem natürlich, auch wenn es irgendwie ein paar kritische Stimmen gibt, krasser Boost, der Karriere hilft, der irgendwie einer Flinter-Person dann mehr Sichtbarkeit gibt, der Flinter-Person irgendwie jetzt bei Leuten, die nicht so tief in der Branche drin sind, und für die ist der Spiel des Jahrespreises Preis, ja, der ist nicht für die Branche an sich, sondern der ist ja für eine breitere Öffentlichkeit gedacht. Ja, da einfach irgendwie die Erfolgschancen steigert, der auch irgendwie Verlagen dann Anreiz gibt, vielleicht Flinter-SpieleautorInnen unter Vertrag zu nehmen, weil es eben diese Möglichkeit zum Erfolg gibt an der Stelle.
Und also eigentlich überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich habe immer nur Lust, noch ein paar Studien zu nennen.
Dafür bist du zuständig, das ist gut.
Ich habe so viel gelesen, ich muss das auch reinbringen. Aber zum einen möchte ich auch das eine sagen, dass ich das interessant finde. Ne? Also ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen, Quoten sind unfair. Bei unfair ist es nicht die Quote, sondern unfair ist das System, das diese Quote benötigt. Und umso interessanter finde ich, dass genau die gleichen Leute, die sagen, dass Quoten unfair sind, sehr, sehr kleinlaut sind, wenn es darum geht, dass dieses System als unfair zu bezeichnen. Aber ich möchte nochmal eine Studie sagen, die wird als John-Jennifer-Studie bezeichnet. Und zwar haben zwei Leute die gleiche Bewerbung eingereicht. Fiktive Bewerbung, absolut gleiche Kompetenzen. Der eine Name war John, der andere Name war Jennifer. Ihr könnt euch denken, worauf ich hinaus will. In einer Bewertung in der Wissenschaft, es ging um eine wissenschaftliche Stelle, wurde die Person namens John als überdurchschnittlich kompetent bewertet anhand dieser Erwerbung, die Person namens Jennifer als unterdurchschnittlich kompetent. Der Person namens John wurde um ein X% höheres Gehalt angeboten als Jennifer und hat häufiger Antworten bekommen, häufiger Zusagen bekommen und häufiger Bereitschaft, die Person einzuarbeiten. So, das ist jetzt eines von vielen Studien. Ich hoffe, dass wir alle an dem Punkt sind, anzuerkennen, dass es diese unbewussten Vorteile sind. Und wenn wir an dem Punkt sind, dass wir anerkennen, wir haben diese negativen Biases gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen, das ist anhand der Studienlage eigentlich ein Fakt, dann müssen wir auch anerkennen, dass wir nicht objektiv das beste Spiel losgelöst beurteilen können. Noch ein Inzident sind halt die Orchester. Wir hatten in Deutschland eine Orchesterquote von Frauen, again wieder im binären Geschlechtssystem, von 4% von Frauen in klassischen Orchestern. Das war, bevor man Blind Auditions eingeführt hat. Jetzt sind wir bei 46% nach Blind Auditions. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass in irgendeiner Form diese Beurteilung und so weiter immer mitschwingen. In dem Moment müssen wir anerkennen, dass wir nie objektiv das beste Spiel auswählen können, weil ganz viele andere Mechaniken greifen, dass es die Dinge bevorteiligen oder benachteiligen lassen. Ne? Again, Matthäus-Effekt, große Namen werden bevorzugt. Again, Minimi-Effekt, Leute, die mir ähnlich sind oder Themen, die mir ähnlich sind, Themen, die aus meiner Lebenswirklichkeit kommen, werden bevorzugt. Das heißt, dieses objektiv beste Spiel haben wir ja eh nicht. Und wir sehen in anderen Bereichen, das gibt's in der Politik, das gibt's in Betriebsräten, dass zum Beispiel jeder zweite Listenplatz für eine Frau reserviert wird, um Repräsentation zu schaffen. Das heißt, wenn wir anerkennen, wir können eh nicht objektiv das beste Spiel raussuchen, plus wir haben eh diskriminierende Faktoren, die greifen, sowohl bei der Beurteilung als auch schon auf dem Weg dorthin überhaupt ein Spiel zu veröffentlichen und in die Position zu kommen, dann können wir auch schauen, was können wir tun, um dieses System auszugleichen. Und ehrlich gesagt, das ist gar nicht so weit weg von Leuten, die Brett spielen. Ihr alle kennt in Spielpartien, wo dann 5 Züge später rauskommt, ach Mist, ich habe hier eine Regel falsch verstanden und ich habe mir doppeltes Einkommen aus Versehen genommen. Was machen die meisten Leute? Wir versuchen zu irgendwie repräsentieren, wie viele Siegpunkte wären das jetzt wert, oder sag, hey, ich zahle jetzt hier das Doppelte oder ich ziehe mir 5 Siegpunkte ab und so weiter. Das ist auch eine Form von Regelbrechen, aber wir machen das, um faire Chancen für alle zu schaffen. Und das ist etwas, was sehr häufig passiert im Brettspiel, und deswegen finde ich es verwunderlich, dass das so eine große Hürde ist, in der Brettspielwelt über dieses Thema zu sprechen.
Rosa, du hast gerade angeführt in deiner Argumentation, dass die Spiel des Jahres-Jury gezwungen sei, sich dann halt mit diesen Spielen zu beschäftigen. Habt ihr Erkenntnisse oder wahrscheinlich nicht, weil die Spiel des Jahres-Jury das wahrscheinlich nicht kundgeben würde, ob Spiele wirklich aktiv übergangen werden, weil sie eine Flinterperson als Autorin hat?
Also aktiv würde ich sowieso rausstreichen aus dem Satz. Wie Jule gerade dargelegt hat, sind das meiste ja irgendwie unterbewusst implizite Biases und Vorurteile, an denen das liegt. Und ansonsten ist natürlich auch was, wo wir jetzt nicht unbedingt was drüber sagen können, wo ich auch irgendwie mir nicht anmaßen will, da irgendwie in die Jury reinzuschauen. Aber wir sehen eben diese Biases in allen anderen Branchen, in allen anderen Bereichen, und es, also ist ja quasi lächerlich, davon auszugehen, dass sie in der Brettspielbranche einfach nicht da sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es dazu mal Studien oder irgendwie Möglichkeit gäbe, das irgendwie experimentell rauszufinden. Ich wüsste nicht so genau, wie so eine Studie aussehen könnte. Muss man in Göttingen vielleicht mal irgendwie was machen. Aber bei meiner Argumentation ging es auch gar nicht unbedingt darum, dadurch dieses Ungleichgewicht auszugleichen, sondern eher darum, den Flinter-AutorInnen ansonsten einen kleinen Push zu geben und ihren Spielen diese Aufmerksamkeit zu geben und irgendwie da eine Auseinandersetzung damit zu erzwingen. Über diese Spiele werden dann ja auch in den Blogs von Jurymitgliedern oder in den Outlets irgendwie mehr berichtet und so weiter. Und im Endeffekt macht es ja nicht viel, außer zu sagen, hey, es gibt irgendwie hier 10 verschiedene Spiele, die auf diesen einen Platz könnten in der Nominierungsliste oder auf der Longlist oder wo auch immer von mir aus. Und für alle davon gibt es gute Gründe, aber wir nehmen jetzt eben dieses eine davon, was eine Flinter-Autorin ist, statt der anderen, weil das irgendwie der für uns jetzt entscheidende Faktor ist. Es ist einfach irgendwie so eine kleine Verschiebung von dem, was wichtig ist bei der Beurteilung von Spielen.
Noch ein Gedanken zu Spiel des Jahres Jury. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei gecheckt. Ich habe das nämlich nicht im Kopf immer. Die besteht ja aus 14 Mitgliedern, also für das Spiel des Jahres. Und davon, von diesen 14 Personen sind 5 weiblich gelesen beziehungsweise Frauen. Wäre es nicht auch ein Weg zu sagen, man inkludiert Flinter-Personen in die Jury? Also wenn ihr sagt, es gibt so viele Menschen, die Brettspiele, Design mit Brettspielen zu tun haben wollen, die Flinter sind, wäre das nicht ein gangbarer Weg vielleicht als Alternative zum Schaffen eines reservierten Platzes in dieser Kategorie?
Ja.
Ja. Also nicht nur alternativ, sondern ich glaube, das ist zusätzlich auf jeden Fall nötig. Und mal ganz abgesehen davon, wir reden jetzt über Flinter, aber ja auch alle anderen Diskriminierungsformen oder Marginalisierungsformen, sagen wir so rum, finden sich ja kaum wieder. Also die Jury ist ja komplett weiß zum Beispiel. Was für einen deutschlandweiten irgendwie Preis, der da repräsentativ sein möchte, irgendwie für ein breites Gesellschaftsbild irgendwie fast schon ein wenig peinlich ist, um es mal hart auszudrücken. Und ich meine, 5-9 klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, das ist trotzdem irgendwie noch weit entfernt von einem 50-50-Verhältnis. Aber auch wie Leute in die Jury kommen, ist ja irgendwie sehr viel über die Freundschaftskreise, sehr viele Leute, die irgendwie zusammengearbeitet haben und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt eine Position, auf die man sich jetzt irgendwie bewirbt oder wo es irgendwie eine öffentliche Debatte drum gibt, wer diese Plätze bekommen sollte. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Stellen, an denen man da ansetzen könnte, um diverseres Meinungsbild auch reinzubekommen, um nicht nur Leute zu haben, die jetzt eben die in der Brettspielbranche irgendwie journalistisch tätig waren, sondern vielleicht auch Leute, die sich eben aktiv mit Marginalisierungsformen auseinandergesetzt haben, Leute, die in aktivistischen Tätigkeiten waren, um eben dann breiteres Bild auch drauf zu bekommen, als das, was aktuell wiedergespiegelt wird in der Jury.
Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Ich hatte mit Jule auch schon in unserem Interview mal drüber geredet, was Cultural Appropriation und auch Sensibilität, was gewisse Themen angeht. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was wir in der Branche immer noch haben. Aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Ich weiß gar nicht, ob du das warst, Jule, aber ich glaube, die Idee kam mir auf jeden Fall von etwas, bei was du gesagt hast. Ich habe nämlich nochmal drüber nachgedacht und habt ihr grundsätzlich, wenn man jetzt sagen würde, man hat diesen reservierten Platz bei dem Spiel des Jahres als, wie auch immer man das dann nennen möchte, als eigene Kategorie oder als dauerhafter Nominierungsplatz, habt ihr Sorge, dass das eventuell genau den gegenteiligen Effekt haben könnte, nämlich dass die Diskriminierung oder ich nenne es Diskriminierung der marginalisierten Gruppen noch größer werden könnte, weil man dann immer mit dem Argument kommen könnte, ja gut, die sind ja nur da, weil es diesen Platz gibt.
Also Kommentare kommen so oder so, aber immerhin sind sie da. Und ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie eine gewisse Zeit wird es wie ein Aufschrei darüber geben und dann wird es sich abebben, wie wir es auch in allen anderen Branchen sehen, wo genau solche Sachen stattgefunden haben. Was wir aber sehen ist, dass immer wenn sowas stattgefunden hat, dass es zu mehr Repräsentationen kam und dass dann dieser, ich nenne ihn jetzt mal Uhura-Effekt, passiert, dass wenn ich sehe, ich habe auch wirklich, also man muss halt sagen, dass als wenn man jetzt ein Spiel designen will, dass irgendwie die Aussicht oder die Hoffnung auf ein Spiel des Jahres ein Motivator oder ein Anreiz ist. Ich habe einmal mit einer Flinter-Person gesprochen, die Ideen hatte und ich wollte sie motivieren, die auch wirklich zu verfolgen und zu machen. Und sie meinte, ach nee, ich krieg das doch eh nicht so gut hin. Und dann kam sie am nächsten Tag, oh, ich habe diese Nacht geträumt, wie ich auf der Bühne beim Spiel des Jahres stehe. Und das wäre so ein toller Traum und das ist jetzt, was mich motiviert, dieses Spiel zu machen. Und wenn man dann aber sieht, man hat wirklich reale Chancen drauf, indem es irgendwie quasi wirklich diesen Platz gibt oder indem es aus irgendwelchen anderen Gründen sehr häufig zu Flinter-Nominierungen kommt. Ne, wir müssen ja auch sehen, ne, weil es heißt ja irgendwie die Repräsentation, wir sprechen häufig von so einer Art Trichtersystem. Wir haben jetzt im letzten Jahr 10% der Spiele sind von Flinters erschienen. Bei den Preisen haben wir aber 2% bei den Nominierungen von Spiel des Jahres. Das heißt, da gehen nochmal 80% der erschienenen Spiele, schaffen es nicht mal zu dem Preis. Nun fällt es mir sehr schwer anzunehmen, dass die wirklich in dieser großen Summe schlechter sind als Spiele von Nicht-Flinters. Das ist, fällt mir schwer anzunehmen. Und das heißt, es gibt ja Mechaniken, warum sie weniger nominiert werden. Und die gilt es zu adressieren. Und das hat natürlich dann eben diesen Vorbildeffekt, diesen Nachzügler-Effekt. Das ist einfach sehr schnell, ich glaube, das würde einfach sehr schnell ganz normal werden.
Grundsätzlich hoffe ich das natürlich. Ich bin bei solchen Situationen immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich immer die Sorge habe, dass erstmal der Aufschrei groß wird und der Gegenwind, der kommt und Menschen eher darunter leiden könnten. Aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich wird sich das legen. Und gut, sie hätten ja eine Anlaufstelle, wenn es dazu kommen würde.
Und ganz, ganz ehrlich, ein Stück weit ist das ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, ein privilegierter Blick auf die Sache. Denn diese Kommentare und sowas bekommen Flinter-Personen so oder so. Die Sache ist nur, dass sie da dann an die Öffentlichkeit kommen und dass dann auch irgendwie die Leute, die nicht davon betroffen sind, von dieser Diskriminierung, sie mal sehen müssen. Und das ist eigentlich gar kein so schlechter Nebeneffekt dann.
Nee, da stimme ich zu und das nehme ich dir natürlich gar nicht böse. Ich überdenke meine privilegierte Rolle immer wieder, sowohl was gesellschaftlich als auch was geschlechterrollenspezifisch angeht und versuche das zu hinterfragen. Das war ein Grund, warum ich dieses Gespräch mit euch führen wollte, weil ich das halt nicht einfach so stehen lassen möchte. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen.
Plus man hat halt den Erfolg dahinter, ne? Also weil man hat natürlich durch so eine Nominierung einfach den zehnfachen Absatz, den zehnfachen Erfolg dadurch und das hilft natürlich, das weitermachen zu können und genau.
Ja, gut, mal weg vom Spiel des Jahres, Preis beziehungsweise von der Jury. Springen wir mal zu einer Sache, die ihr noch angeführt habt, bevor ich zu einem ganz anderen Thema möchte. Ihr habt vorhin als Möglichkeit, also du hast es, Jule, gesagt, bezüglich der Orchesterquoten, Blind Auditions haben einfach die Quoten erhöht, einfach nur dadurch, dass es keine Biases mehr gab, sondern nur das reine Produkt. Und dann habt ihr angeführt, dass es grundsätzlich mehr Blindtestungen geben sollte. Einfach um darzustellen, okay, es geht halt nicht um den Namen, es geht nicht, ob es jetzt ein Uwe Rosenberg als wahrscheinlich mitgrößter Autor oder Rainer Knizia, sondern ein Newcomer mit, keine Ahnung, ja, Julia Tiemann zum Beispiel, in dem Moment gehen könnte. Ist das grundsätzlich, also du, Rosa, kennst ja die Verlagspraxis und ich weiß, dass es Stimmen aus der Verlagspraxis gibt, die sagt, nee, Blindtests, das ist komplett utopisch, wie sollen wir das denn machen? Das kostet Ressourcen, das kostet Mitarbeiter beziehungsweise auch einfach sehr viel Zeit und im Zweifel Aufwand und Geld.
Also im Endeffekt ist es ja gar nicht so doll schwierig. Irgendwie werden diese Spiele, die eingereicht werden, ja oft eingeschickt. Irgendeine Person ist in Kontakt mit der AutorInnen-Person. Im Endeffekt braucht man ja einfach nur zwei unterschiedliche Personen, wo immer die eine Person für die Kommunikation zuständig ist und die andere Person das Spiel testet und andersrum. Klar, man testet die Spiele dann auch zusammen und so weiter. Macht es ein klein wenig komplizierter. Aber ließ es sich da auf jeden Fall durchführen, wenn man es unbedingt wollen würde. Es ist wie bei allem in dem Bereich, man muss da eine Priorität draufsetzen, man muss es irgendwie wollen und man muss dann auch bereit sein, irgendwie die Strukturen dementsprechend einzuführen, aber es ließen sich Lösungen dafür finden. Schwieriger ist es natürlich auf Veranstaltungen wie in Göttingen oder auf Messen, wo Leute zum Pitchen kommen und so weiter. Da helfen natürlich Einrichtungen wie zum Beispiel White Castle, die als Agenturen dienen, die irgendwie quasi die Zwischenposition einnehmen zwischen den AutorInnen und den Verlagen. Die könnten das sicher mithelfen, da zum Beispiel keine AutorInnen-Namen zu nennen, wenn sie Spiele pitchen oder vorstellen. Ich glaube, was irgendwie ein viel größeres Problem ist, ist, dass, und da sind wir wieder ein Stück weit beim Matthäus-Effekt, dass eben ein finanzieller Anreiz dafür da ist, bekannte AutorInnen unter Vertrag zu nehmen, weil die ihre Fan-Communities haben, weil sich die Spiele dadurch höchstwahrscheinlich besser verkaufen werden und ja, Verlage sowieso irgendwie mit sehr, sehr kleinen Gewinnmargen arbeiten und da dann irgendwie ein klein wenig mehr Sicherheit da ist. Und da ist dann ein bisschen die Frage, was das Ziel von Verlagen ist, was das Ziel von der Branche ist. Wollen wir einfach irgendwie Spiele, die sich einigermaßen gut verkaufen, oder wollen wir tatsächlich irgendwie die Spiele, die bestmöglichen Spiele machen? Und an die besseren Spiele kommt man eben, wenn man solche Methoden einführt und eben Spiele neutral anschaut. Das muss dann aber auch eine Priorität sein, das zu wollen.
Und die ist gerade bei den Verlagen nicht da, so höre ich das jetzt raus.
Bei manchen wahrscheinlich mehr, bei manchen weniger. Da will ich irgendwie kein allgemeines Ding dazu sagen. Ich weiß nur, dass Verlage halt oft irgendwie finanziell sehr, sehr knapp arbeiten und deshalb irgendwie sehr schnell arbeiten müssen und da insgesamt, glaube ich, irgendwie in der Brettspielbranche an vielen Stellen auch falsche Anreizstrukturen und so weiter bestehen. Das ist aber irgendwie ein größeres Thema, wo wir vielleicht an anderer Stelle mal eintauchen können, wie Verlage überhaupt finanziell funktionieren und welche Fehler da in meinen Augen auch gemacht werden dabei.
Da komme ich gerne zurück drauf. Wäre auch mal ein spannendes Thema für mich, der ja jetzt von außen auf die Branche guckt, also nicht so super viele Eindrücke von inneren Bereichen bekommt wie Christian vielleicht, aber der natürlich, ich merke auch immer wieder, dass sich durchaus Verständnisprobleme in den letzten Jahren erst auflösen, wie Verlage eigentlich arbeiten und wie Entscheidungen getroffen werden. So, ich würde mal zu einem ganz anderen Themenbereich bei euch springen. Du hast es gerade schon angesprochen, Rosa. Zum einen macht ihr ja nicht nur das. Ihr versucht ja nicht nur zu repräsentieren, sondern Jule hat es ganz am Anfang schon gesagt, ihr wollt auch so ein bisschen Watchdog sein. Und ihr arbeitet ja oder ihr bietet ja Verlagen Zusammenarbeiten an. Und ich habe letztens durch einen ganz dummen Zufall über Instagram mitbekommen, dass ihr an einem großen Projekt beteiligt seid, zumindest mit Rat und Tat zur Seite steht, wo es bei uns auf dem Instagram-Kanal auch schon einen Beitrag und sogar schon eine kleine Besprechungsfolge gab, nämlich ihr unterstützt Spielworks mit der Übersetzung von Molly House. Ist das korrekt?
Ja, also konkret habe ich da mitgearbeitet bei der Lokalisierung jetzt. Der Kontakt ist über Flintastisch zustande gekommen und ja, wir stehen da quasi mit drin dann im Impressum und werden als Flintastisch zum Beispiel auch den Demotisch für Molly House auf der Messe in Essen betreuen und solche Sachen, damit das eben angemessen gemacht wird.
Wie sah da bei euch jetzt die, oder bei dir, Rosa, die Arbeit aus? Weil ich habe das Exemplar hier im Regal stehen, im Nebenraum quasi. Und ich weiß ja, dass da schon sehr, sehr viele Fakten und geschichtliche, also beziehungsweise die Hintergründe zum Spiel aufgegeben worden sind, da viel Recherchearbeit drin steckt. Wo war da so dein Ansatzpunkt? Weil es kann ja nicht allein nur die Übersetzung sein.
Ja, die Sache ist, die gesamte Quellenlage, die es gibt zu den Molly-Häusern und so weiter, ist natürlich eine englischsprachige Quellenlage. Das ist die eine Sache und gleichzeitig ist es auch eine Quellenlage, die nicht Own Voice ist, sondern aus der Fremdbetrachtung und zwar nicht unbedingt aus der freundlich gesinnten Fremdbetrachtung dieser queeren Communities entstanden ist. Die queeren Communities selbst haben sehr wenig jetzt aufgezeichnet, weil alles, was sie hätten aufschreiben können, eben als Beweismittel gegen sie hätte verwendet werden können. Das heißt, die Leute, die aufgeschrieben haben, waren da zum Beispiel die Society for the Reformation of Manners, die so eine Art Vorläuferstruktur für die Polizei in London gebildet haben und eben ja als Sittenpolizei darauf geschaut haben, dass da alles nach ihren Vorstellungen von was anständig ist, passiert. Und die haben da eben mit ganz, ganz vielen Spionen und so weiter die Gesellschaften infiltriert und dann kleinteilige Aufzeichnungen gemacht, die über viele Gerichtsprozesse hinweg dann erhalten geblieben sind. Aber weil alles auf Englisch ist, muss da fürs Deutsche an vielen Stellen eine neue Sprache entwickelt werden. Es gibt ein paar Übersetzungen von den englischsprachigen Büchern über diese Zeit, die aber auch schon älter sind und oft keine zeitgemäße Sprache mehr beinhalten. Das heißt, meine Hauptaufgabe war, danach zu schauen und darauf zu achten, dass über die queeren Personen in der Zeit eben angemessen geredet wird. Das fängt irgendwie bei kleinen Sachen an, wie mit welchen Pronomen, als welche mit welchen Geschlechtlichkeiten redet man über die Leute? Welche Begrifflichkeiten werden benutzt? Also viele von den Begrifflichkeiten kommen eben aus queeren Communities im Englischsprachigen, wie Cruising zum Beispiel, wo 0815-ÜbersetzerInnen, die halt sehr gut darin sind, Brettspiele zu übersetzen, aber sich jetzt nicht mit queeren Texten auskennen, vielleicht überfordert sind damit, was die korrekten Begrifflichkeiten wären, um es ins Deutsche zu übernehmen. Das heißt, das sind alles die Dinge, auf die ich da geachtet habe, dass das Ganze irgendwie ein angemessenes Bild gibt, dass Dinge möglichst gut aus der Perspektive dieser marginalisierten Community heraus dargestellt werden, auch wenn die Quellen hauptsächlich eben die andere Perspektive einnehmen. Und ich glaube, das Ergebnis, was wir da jetzt zusammen erstellt haben, ist da geht sehr, sehr angemessen mit dem Thema um, ist gleichzeitig auch sehr verständlich und bin da sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir alle gemacht haben daran.
Eine kurze Zwischenfrage. Du hast gerade gesagt, dass natürlich die Pronomen durchaus ein Thema sind. Wie hast du da Entscheidungen getroffen? Also ich kann mir vorstellen, in den Anklagen wird ja wahrscheinlich, also im Englischen sind Pronomen ja eh mehr oder weniger wichtig. Also man kann viel auch umschreiben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den Anklagen halt die binären Pronomen benutzt worden sind für das Geschlecht, das der Person halt bei Geburt zugeordnet worden ist. Und da gibt's ja, also aus moderner Sicht, ich bin da gar kein Experte, auf gar keinen Fall, du darfst mich gleich auch gerne verbessern, aber es gibt ja Unterschiede, was für Pronomen man als Person nutzen möchte. Und man kann ja den Leuten, die mittlerweile halt auch schon seit 200 Jahren nicht mehr im Leben sind, halt dadurch, dass es keine Aufzeichnung gibt, nicht in den Kopf gucken. Wo waren deine Ansatzpunkte, welche Pronomen du benutzt?
Genau deshalb haben wir, so gut es ging, auch Pronomen oder auch substantivierte Formen, die auf diese Leute referieren, vermieden. Und an den Stellen, wo wir welche benutzt haben, neutrale Formen benutzt, um ihnen, ja, um quasi alle Möglichkeiten offen zu lassen und zuzulassen. Wenn man in die Gerichtsurteile aus der Zeit schaut im Englischsprachigen, ist es tatsächlich ganz interessant, weil es je nach Person auch unterschiedlich gehandhabt wurde. Also es gab da gerade von den Molly-Haus-BesitzerInnen, die ich gebe vielleicht da ein klein wenig historischen Kontext mal noch, den habe ich bisher noch nicht gegeben. Die Molly-Häuser waren queere Community Spaces, auch wenn es den Begriff queer als Selbstbezeichnung natürlich noch nicht gab in der Zeit, in London im 18. Jahrhundert, wo sich sehr viele Leute, die eben mit Gender-Ausdruck, Gender-Expression, aber auch mit Sexualität eben experimentiert haben, sich da versucht haben zu finden, Räume aufgemacht haben, in denen sie irgendwie frei sie selbst sein konnten, was sie eben in der Welt außen nicht so gut sein konnten, in denen diese Communities dann Partys gefeiert haben, indem sie so, heute würde man sagen, gender-affirming Rituals durchgeführt haben, wie zum Beispiel Taufen, bei denen sie ihre selbstgewählten Namen verliehen bekommen haben, oder Hochzeitszeremonien oder sogar so eine Art Geburtszeremonien, die durchgeführt wurden, gefeiert haben. Und teilweise waren diese Personen aber in ihren Identitäten so etabliert in der Gesellschaft, dass tatsächlich auch nur diese Namen überliefert sind und tatsächlich auch in den Gerichtsverhandlungen die korrekten Pronomen für sie benutzt waren, was irgendwie faszinierend aus heutiger Sicht ist, wo das für viele Leute ja immer noch irgendwie so ein Problem zu sein scheint, irgendwie jemand mit den Pronomen anzusprechen, wie die Person genannt werden will. Das heißt, auch die Aufzeichnungen, die wir haben, zeigen irgendwie, wie komplex das Ganze war in der damaligen Situation. Und diese Komplexität wollten wir eben dann auch darstellen in der Lokalisierung, wie wir es hier haben.
Ja, dann bin ich auf jeden Fall, wie viele andere, wahrscheinlich sehr gespannt, wie euch das gelungen ist. Aber so wie du es beschreibst, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr gut geworden ist. Ich behalte wahrscheinlich meine englische Version einfach, weil ich sie gerade frisch gekauft habe. Ich kann aber jedem empfehlen, erstens unsere Folge dazu zu hören, die geht auch nur 15 Minuten. Und zweitens, wenn ihr die Möglichkeit habt, es mal anzuspielen und sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, ist es wirklich, wirklich spannend. Also mir war das vorher nicht bekannt, dass es im 18. Jahrhundert schon queere Communities gab. Also dafür vielleicht auch, ja, vielleicht auch eine schöne Zeit, um sowas mal zu erleben, beziehungsweise darüber zu informiert werden. Jule, hast du gerade irgendwo Unterstützungstätigkeiten bei Verlagen, über die du reden darfst für Flintastisch, oder ist da alles ruhig an der Front?
Für Flintastisch leider nicht. Ich habe mich ein bisschen gemutet, damit ich nicht reinschmatze, wenn Rosa spricht. Aber ich bin auch freiberuflich als Redakteurin tätig, wo natürlich die Perspektive reinkommt und wo ich halt auch merke, dass bestimmte Sachen, die irgendwie binär oder stereotypisch gedacht werden, wo ich mich jetzt freue, dass ich quasi einfach die Perspektive da mehr mit reinbringen kann. Also es ist schon etwas, was irgendwie allgemein in meiner Arbeit sich sehr niederschlägt, aber es ist schon so, dass wir allgemein gerade viel an kommenden fantastischen Projekten auch über die Verlagswelt hinaus arbeiten und vermutlich werden wir mit einem Museum zusammenarbeiten, um Brettspiel-Workshops zu geben, wo es halt auch nochmal sehr auf eine andere Perspektive aufs Mittelalter zum Beispiel geht. Da gibt es ganz viele spannende Sachen, die gerade anstehen, wo wir involviert sind.
Ja, dann schauen wir da auf jeden Fall ganz gespannt in die Zukunft. Ich würde gerne auf jeden Fall auf einer positiven Note enden, denn ich finde, dass die Mitarbeit bei Molly House, auch wenn der Kontakt nur stattgefunden hat, doch eigentlich ein ganz schönes Zeichen ist, dass Verlage durchaus Bedarf sehen, euch mit einzuschalten, um eure Unterstützung zu erbeten. Und ich gehe mal davon aus, aber ihr dürft mich gerne verbessern, dass die Resonanz der Verlage auch positiv ist, dass es euch gibt.
Sagen teils, teils.
Okay.
Also ich glaube auch, dass manche irgendwie so ein bisschen Angst haben und deswegen auch den Kontakt mit uns scheuen, obwohl ich das Gefühl habe, dass man mit uns eigentlich ganz gut reden kann. Genau, also es gibt auch so ein paar, die sich so ein bisschen wegducken. Es gibt aber auch sehr, sehr, sehr viele tolle Kontakte, die proaktiv auf uns zugekommen sind. Es gibt ja auch darüber hinaus dieses Projekt mit Pegasus, wo sie von vornherein gesagt haben, wir haben hier einen coolen neuen Rollenspielband, die Legenden von D'Amato, und da haben wir sehr viel besser gemacht. Da sind sehr viele diverse Geschichten, diverse Charaktere, und da wird zum Beispiel der Erlös noch bis zum Sommer an uns gespendet. Von daher, falls ihr mal wieder Lust habt, mal euch ein Rollenspielband vorzuknüpfen, die Legenden von D'Amato, die umstürmten. Also wir merken schon, also es ist halt so, es gibt halt Verlage, da rennen wir offene Türen ein, die sagen, hey, wie cool, dass es euch gibt, wir wollen auf jeden Fall ganz viel mit euch zusammen machen und ganz viele Kooperationen machen. Aber es ist nicht immer so.
Gut, das ist wahrscheinlich, also ja, vielleicht auch verständlich, dass es vielleicht auch noch ein bisschen Anlaufzeit braucht. Euch gibt es ja auch noch nicht so lange. Vielleicht muss erstmal erfolgreich influenced werden. Da wollen wir natürlich unseren Beitrag zu leisten, zumindest ein bisschen. Ja, ich bin eigentlich schon durch. Ihr habt erstmal vielen Dank für das dann doch durchaus lange Gespräch und sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, kriegt ihr gleich natürlich die Chance. Ja, ich bin heute irgendwie nicht so routiniert wie sonst, aber das haben vielleicht die meisten Leute heute schon gemerkt. Trotzdem bedanke ich mich für eure Zeit, für eure Informationsgewalt, für eure Quellensicherheit, nenne ich das jetzt mal. Also Jule, wenn ich irgendwann mal Fragen zu irgendwelchen soziologischen Studien habe, dann rufe ich dich einfach an.
Gerne.
Rosa, danke für deine Eindrücke. Danke für deine Expertise, die du hier reingebracht hast, insbesondere jetzt auch nochmal die Aufklärung, was du bei Molly House gemacht hast. Ich freue mich für euch, aber ich freue mich auch für die deutsche Brettspiel-Community, dass es dieses Spiel gibt und dass es das auf Deutsch geben wird. Weil wir dürfen nicht vergessen, Englisch ist immer noch ein Gatekeeper für gewisse Spiele und alles, was schwierige Themen anfasst oder ungewöhnliche Themen anfasst und eine deutsche Lokalisierung bekommt, begrüße ich immer sehr. Vor allem, weil es nochmal eine andere Perspektive gibt. Genau. Und dann bedanke ich mich bei allen Zuhörenden. Bleibt uns wohlgesonnt. Ihr dürft natürlich jederzeit Kritik oder Wünsche äußern über die bekannten Wege. Ansonsten verfolgt unser Instagram. Und ganz bald kommt auch unsere 50. Folge. Und da wird es vielleicht die ein oder andere Überraschung geben. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, wie gesagt, direkt über die euch bekannten Portale, Wege und Brieftauben, die ihr so entsenden könnt. Wohl Brieftauben vielleicht nicht. Nehmt lieber Papierflieger oder Flaschenpost. Wir wollen keine Tiere in irgendeiner Art und Weise harmen hier in diesem Podcast. Bräuchten wir so einen Disclaimer wie bei Filmen. für diese Produktion sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Gut, sind sie nicht. Hier läuft irgendwo eine Katze rum, aber das ist eine andere Geschichte. Ich übergebe an meine beiden Gäste. Ihr habt noch die Chance, euch zu verabschieden oder was anzuführen, was ihr anführen möchtet. Und ich sag schon mal tschüss.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass ihr uns alle zugehört habt. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch, falls ihr Lust habt. Deswegen kommt gerne bei uns auf den Discord-Kanal, diskutiert mit, macht mit, folgt uns auf Instagram, liest unsere Blogartikel und wer will, kann auch Mitglied werden bei uns. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Genau, also von daher freuen uns auf den Kontakt mit euch, sind da für Fragen und Anregungen. Und diesen Worten danke fürs Zuhören.
Und wenn ihr uns persönlich treffen wollt, bald findet wieder unser eigentlich wöchentlicher Spieletreff statt. Der ist jeden Montag, gerade müssen wir aussetzen wegen Bauarbeiten, aber wahrscheinlich ab Mitte März dann wieder im Vereinszimmerchen vom Brunnenviertel in der Kaunstraße 28 Berlin. Tschüss.